Hallo und herzlich willkommen bei ZDK fragt, dem Podcast des Zentralkomitees der Deutschen Katholiken. Mein Name ist Elsa Fiebig und heute bin ich in Traunweilchen beim ehemaligen ZDK-Präsidenten Alois Glück zu Gast.
Guten Tag, Herr Glück.
Grüße.
Herr Glück, bevor Sie ZDK-Präsident geworden sind, waren Sie unter anderem 14 Jahre Vorsitzender des Parlamentarischen Umweltausschusses, 2 Jahre Staatssekretär im Bayerischen Umweltministerium, 15 Jahre Vorsitzender der CSU-Landesfraktion und 5 Jahre Landtagspräsident. In der Zeit haben Sie sich vor allem für Umweltschutz und Nachhaltigkeit engagiert. Was haben Sie aus der Zeit Ihrer politischen Amtszeit für Ihr Amt als ZDK-Präsident mitgenommen?
Ja, der gemeinsame Nenner ist ja eigentlich, dass auf der einen Seite die Politik sich natürlich auseinandersetzt mit gesellschaftlichen Entwicklungen, politischen Entwicklungen, sich auseinandersetzen muss, was sind denn die Ursachen für diese Entwicklungen. Und als Mitglied des ZDK oder ich denke auch im Selbstverständnis des ZDK ist ja gleichzeitig auch wiederum der Anspruch mitzugestalten nach den Werten, die wir mit unserem Glauben verbinden. Und insofern hat es in sich schon ein gutes Stück Nähe, wobei das ja immer auch ein bisschen ein Stück umstrittene Diskussion war in den katholischen Verbänden, wie politisch, war natürlich auch in unterschiedlicher Weise politisch orientiert. Also wir zum Beispiel in der katholischen Landjugendbewegung seit jeher sehr starker Anspruch mitgestalten, Entwicklungen, ländlicher Raum, Kolping zum Beispiel immer stark, gesellschaftspolitisch und andere wiederum weniger.
Und konnten Sie die Themen, die Sie auch in der Politik interessiert haben, auch in Ihrer Zeit als ZDK-Präsident einbringen?
Ja, das hat sich ergeben aus fast zwangsläufig, aus dem Sachverhalt her auch, dass es auch sehr stark Zeiten des Umbruchs waren. Sowohl im gesellschaftlichen, politischen Raum, die europäische Entwicklung, die Zunahme auch weltweiter Konflikte. In der Zeit also ja, die Umweltthematik, die Klimathematik etwas stärker kam. Und auf der anderen Seite einfach ja, diese Zeit der Veränderung viele gesellschaftliche Spannungen, aber auch Diskussionen gebracht hat.
Also spannende Diskussionen hatten Sie auf jeden Fall in Ihrer Amtszeit als ZDK-Präsident. Sie sind aber 1983 erstmals Einzelpersönlichkeit Mitglied des Zentralkomitees der Deutschen Katholiken geworden. Warum sind Sie Mitglied geworden und in welcher Zeit?
Ja, die Mitgliedschaft hat eine Vorgeschichte mit einem Katholikentag in München. Und da ging es zunächst ja darum, es braucht einen örtlichen Träger. Und dann kam der damalige Präsident des Zentralkomitees, der Professor Hans Mayer, Kultusminister, ja, waren also gemeinsam in der Landespolitik und sagt, du Alois, dann brauchen wir einen Trägerverein, das wäre was für dich. Und so bin ich irgendwie plötzlich in den Strukturen von Katholikentag und Zentralkomitee gekommen. Einzelheiten habe ich alle nicht mehr im Kopf so genau, weil dazwischen schon einige Zeit liegt und auch sehr, sehr viele andere Tätigkeiten dann.
Genau, Sie sind nämlich dann 2009, da haben wir ja schon einige Jahre dazwischen, vom Hauptausschuss des Zentralkomitees dann für das Amt des Präsidenten des ZDK nominiert worden. Nachdem der ursprünglich gewählte Heinz-Wilhelm Brockmann seine Kandidatur zurückgezogen hat, weil die Deutsche Bischofskonferenz ihn nicht unterstützt hat. Wie kam es, dass Sie dann zum ZDK-Präsidenten gewählt wurden? Können Sie uns da ein bisschen mitnehmen? Und wieso haben Sie sich bereit erklärt, das Amt anzutreten?
Ja, zunächst hatten wir natürlich schon einmal ein gutes Stück Ärger, dass die Bischöfe wegen Donum Vitae die Wahl oder ja, sagen wir letztlich die Einstimmigkeit, die Bischöfe waren auch nicht immer so geschlossen, aber es war natürlich auch der römische Hintergrund etc. Das Motto war der Karl-Heinz Brockmann, der aus unserer Sicht der ideale Kandidat gewesen wäre, der blockiert worden ist und eine Spannung sich aufgebaut hat, eine Pattsituation. Und ich war in München Vorsitzender von Förderverein von Donum Vitae, aber formal gewissermaßen nicht so stark verankert und identifiziert mit Donum Vitae wie Karl-Heinz Brockmann. Und dann kam eben ja, die Überlegung, ob ich denn nicht bereit wäre. Und dann hat mich der damalige Bischof Fürst aus Rottenburg angerufen Ich weiß es noch wie heute, weil ich war gerade in der Bergtour unterwegs und dann klingelt mein Handy und sagt, Sie, Herr Glück, könnten wir es denn nicht so machen? Sie geben den Vorsitz ab von dem Förderverein und dann ist formal eine Brücke gebaut für die Bischöfe, die da bislang blockiert waren. Gut, das habe ich dann gemacht und dadurch kam es zu der Wahl. Es war ja dann in der Nachfolge von Hans Mayer, also Berlin, wo auch nochmal ein ganz anderer Aspekt, der Erfahrungshorizont, ja, ins ZDK eingeflossen ist. Ne?
Waren Sie nicht auch Mitbegründer von Donum Vitae damals?
Ja, ich war
und
natürlich.
Und das war kein Hinderungsgrund?
Ja, das ging ja, da sieht man halt, wie steigt dann so Formalien, um eine Brücke zu bauen, um ohne Gesichtsverlust herauszukommen. Das war eine total blockierte Situation. Da spielt natürlich stark herein die Rolle vom Kardinal Ratzinger. War ja Münchner Erzbischof, aber dann eben Leiter der Glaubenskongregation, der in dem Thema einfach überhaupt nicht zugänglich war. Das geht ja letztlich zurück bis zu der aus heutiger Sicht reichlich komischen oder nur schwer vorstellbaren Debatte um die Frage der Geburtenkontrolle und der Pille.
Und dadurch, dass Sie dann Ihr Amt ruhen gelassen haben, wurden Sie dann akzeptiert von der DBK und haben die Unterstützung bekommen?
Ja, das war halt so den Bischöfen, den meisten Bischöfen war die Situation dann auch wieder unangenehm. Und dann kam halt irgendwo auch dazu, dass ich durch meine politische Tätigkeit halt einen öffentlichen Namen hatte und dass es nochmal zu einer öffentlichen Debatte geführt hätte, die sicher viele Bischöfe nicht wollten, dass also die Bischofskonferenz den Glück blockiert.
Ihre Amtszeit generell war ja auch sehr bewegt. Also wir hatten einmal, um ein paar Stichworte zu nennen, einmal den Skandal um den sexuellen Missbrauch in der katholischen Kirche, dann der Dialogprozess der Deutschen Bischofskonferenz, der zweite ökumenische Kirchentag in München, der Besuch und zwei Jahre später der Rücktritt von Papst Benedikt XVI. Und dann noch die Katholikentage in Regensburg und Mannheim. Das ist ja für 6 Jahre Amtszeit eine ziemliche Masse an Themen, die Sie hatten. Und auf ein paar würden wir gerne jetzt eingehen. 3 Monate, nachdem Sie Ihr Amt dann angetreten haben, ist es ja im Januar 2010 schon zum Skandal um den sexuellen Missbrauch in der katholischen Kirche gekommen, der aufgedeckt wurde. Wie lief das genau ab?
Das Thema sexueller Missbrauch hat mich sehr schnell eingeholt. Ich bin also im November 2009, wenn ich mich recht erinnere, gewählt worden. Und im Januar 2010 hat Pater Mertes offengelegt, was im Canisius-Kolleg diesbezüglich alles für bittere Vergangenheit ist. Ich habe hier im Büro noch dicke Stapel von Akten und Vorgängen und Debatten aus der damaligen Zeit. Und ja, zunächst Schock. Haben wir uns nicht vorstellen können. Ich hatte dann die Situation, dass hier im Landkreis, in meinem Heimatlandkreis hier, in der Gemeinde und der Pfarrei Unterwössen, ein Priester war, ein Pfarrer, der diesbezüglich eine ganz üble Tour war. Aber, was auch nicht untypisch ist, Kontaktmensch. Im Ort beliebt, beim Trachtenverein und Skifahren und was weiß ich alles. Und ein Freund hat mich dann bekannt gemacht und ein Gespräch vermittelt mit einem Mann aus Unterwössen, der dann aus Unterwössen weggezogen ist. Weil, das muss man sich mal so differenziert und komplex auf die Wirklichkeiten waren, die Leute waren auf der Seite, das war gar nicht einmal so geheim, wie sie herausgestellt haben am Ort, sondern die Leute haben gesagt, ja, die Buben sollen sie nicht so stellen. Und da ist dann der, weil eben dann Buben gesprochen haben, haben die gesagt, die haben unseren Pfarrer vertrieben. Und es ging so weit, dass letztlich einer von denen weggezogen ist, weil er es nicht mehr ausgehalten hat am Ort selbst. Und mit dem hatte ich dann ein langes Gespräch. Und da habe ich erstmals vielleicht in einer, möchte mal ganz vorsichtig sagen, in einer Annäherung, nein, ich würde nicht einmal sagen begriffen, aber vielleicht dann doch so etwas wie eine Ahnung bekommen, dass das ein dramatischer Vorgang ist für die Betroffenen und natürlich ein dramatischer Vorgang für die Kirche. Und dann waren natürlich auch noch viele Mechanismen, um das möglichst einmal, naja. Es war natürlich eine Zeit, in der weithin in der traditionellen Denkkategorie einmal der Priester als Unterstellung hatte und dann natürlich auch die Kirche schützen. Und dafür eher mal Dinge zu vertuschen. Ja, und so gesehen hat natürlich auch in meiner Amtszeit diese Thematik immer wieder hereingespielt in den verschiedenen Entwicklungen.
Und war es so, dass als der Bericht von Pater Mertes rauskam, gab es dann irgendeine Welle an Medien, die auch gefragt haben, wo ist das ZDK, was machen Sie jetzt?
Ja, es war natürlich dann ein extremes Medieninteresse. Ich kann also jetzt, ich weiß gar nicht mehr, durch was es genau ausgelöst war. Aber ich habe plötzlich einen Ansturm von Fernsehen und Sondersendungen und was weiß ich alles gehabt. Und wenn ich nicht so viel Erfahrung gehabt hätte mit all den Finessen, Modalitäten und Fallstricken im Umgang mit der Presse durch meine politische Erfahrung, hätte mich wahrscheinlich um Hals und Kopf. Und bis hin zu, ich erinnere mich an, ich weiß nicht genau warum, aber jedenfalls ZDF wollte unbedingt, dass ich in eine Sendung komme, um die Nachrichten um, was weiß ich, 21.30 Uhr, so etwas, wo du als Politiker gesagt hast, oh super, so viele Millionen Zuschauer. Und ich mir denke, nein, ich will nicht. Gell? Also, naja, wie gesagt, das geht nicht, weil ich muss ja nach München fahren ins Studio. Bis ich darauf komme, das geht zeitlich nicht. Ja. Gleich darauf ruft er wieder an und sagt, Sie, wenn wir das im Studio in Salzburg machen, da haben Sie nicht so weit. Ja, habe ich überlegt, eine Ausrede gesucht. Ich sage, nein, das geht auch nicht. Ja, wir schicken einen Übertragungswagen, dann machen wir es live.
Das heißt, ZDF ist wirklich zu Ihnen gekommen?
Weil sie unbedingt einfach eine Stellungnahme wollten. Ne? Und dann haben wir von hier aus via Satellitenschaltung live ins Fernsehen. Und das zeigt, wie aufgewühlt die Situation war. Ne? Es geht nicht darum, dass ich habe mir ja die Rolle nicht gesucht. Ne? Aber es war einfach aufgewühlt und das hat natürlich die ganze Arbeit dann belastet. Und es hat das Verhältnis auch zu den Bischöfen nicht einfacher gemacht, die in der Debatte auch erstens einmal natürlich hilflos waren weiterhin. Ja. Nicht wussten, wie gehen wir um damit. Ne? Und aus heutiger Rückblickwinkel muss ich noch dazu sagen, es ist für mich schwer begreifbar, also zu meiner Zeit, einmal war natürlich eine bedeutende Persönlichkeit, der Kardinal Lehmann, der für uns auch so ein bisschen als Theologe und intellektuell quasi das Gegengewicht zu Ratzinger war. Mhm. Ratzinger hatte immer ein schwieriges Verhältnis zu den Laienorganisationen. Und ja, wenn ich heute lese, dass die Akten zeigen, der jetzige Diözesanbischof, dass Lehmann einen sehr irgendwie unguten, aggressiven Umgang damit die Opfer hatte, ja, das berührt mich dann auch wieder. Oder Zollitsch. Genau. Zollitsch war zu meiner Zeit Vorsitzender der Bischofskonferenz.
Denn es ist ja 2011 dann auch als ein Mittel, um damit umzugehen, der Dialogprozess von der Deutschen Bischofskonferenz gestartet worden.
Wobei es da natürlich um mehr ging, als wie um das Thema jetzt sexueller Missbrauch, sondern es hat sich gezeigt, wir brauchen eine Plattform des konstruktiven Gesprächs, nicht nur über dieses Thema, sondern die Entwicklungen in der Kirche, in der Gesellschaft, das Miteinander, die Rolle der Laien in der Kirche. Und die Gefahr der Entfremdung war sehr groß, auch was ZDK und Bischofskonferenz betrifft. Und daraus ist dann dieses Projekt entstanden.
Wir haben ja 2010, als der Skandal rauskam, eine offene und ehrliche Diskussion gefordert. Würden Sie sagen, dass es durch den Dialogprozess zu so einer Diskussion gekommen ist? Und natürlich jetzt im Nachhinein Causa Zollitsch. Ändert das für Sie was am Dialogprozess, wie Sie jetzt im Nachhinein da drauf schauen? Sagen Sie im Nachhinein, der Dialogprozess stand direkt schon auf den falschen Füßen?
Oder? Nein, ich meine, der Dialogprozess hat sich ja nicht primär oder gar ausschließlich mit dem Thema Missbrauch beschäftigt, sondern es war eigentlich erstmals, wenn ich es so recht sehe, eine Struktur des offenen Miteinanders, also der Diskussion zwischen dem Bischöfen, dem Klerus und den Laien über den Weg der Kirche. Der Vergleich hinkt jetzt sicher, aber ich sage mal vielleicht eine Art Vorgeschichte dessen, was jetzt die Wegsuche über einen synodalen Prozess ist. Das war damals noch nicht der Anspruch, schon synodaler Prozess, aber immerhin. Und ja, da hat natürlich reingespielt, dass es eben schon bei den vorangegangenen Katholikentagen zum Teil heftige Debatten gegeben hat über die Richtungen. Denken Sie mal an Hans Küng zum Beispiel. Die Debatte, ob Hans Küng auftreten darf. Oder der Zeit von Bernhard Vogel schon und Fritz Kronenberg als Generalsekretär. Von daher gesehen ist da schon länger ein Prozess in der Richtung, wo ihm dann eigentlich auch das Zentralkomitee die einzige denkbare Struktur war, wo in der katholischen Kirche in Deutschland sowas stattfinden kann. Die Verbände, ob Landjugend, Landvolk, Kolping oder was alles, Frauenbund, die hatten ihre ganz speziellen Themen. Aber so auf dieser Ebene war jetzt noch nicht eine Problemlösung. Trotzdem war es auch damals, ich glaube, ziemlich erstmals, doch in den Veranstaltungen vom Dialogprozess eine recht offene Diskussion, oft eine kontroverse Diskussion auf Augenhöhe.
Also würden Sie sagen, dass der Dialogprozess auf jeden Fall ein Schritt in die richtige Richtung war?
Ja, es war also gewissermaßen für das Kirchenvolk, wenn man das so eher noch vielleicht gesagt hätte. Das war schon ganz eine wichtige Plattform.
Und würden Sie sagen, dass der Dialogprozess der Vorläufer des synodalen Weges war, der zwar erst ein paar Jahre später ins Leben gerufen wurde auf Basis der MHG-Studie, aber glauben Sie, dass der Dialogprozess und die Kommunikation, die dadurch wieder zwischen DBK und ZDK entstanden ist, eine gute Plattform dafür gelegt hat?
Das wage ich jetzt nicht zu beurteilen, weil ich im jetzigen Prozess da nicht so im Inneren. Ich lese mehr darüber, aber ich bin ja nicht beteiligt und habe mich ja da bewusst zurückgezogen, immer wenn ich wo aufhöre. Aber ein Stück Vorprozess war es sicher. Aber der synodale Prozess ist schon ein weitgehender Anspruch und auch Notwendigkeit.
Sie haben jetzt eben schon auf die Katholikentage hingewiesen. 2010, im gleichen Jahr, wie der Skandal rauskam, war ja schon der zweite ökumenische Kirchentag und dann zwei Jahre später der Katholikentag in Mannheim und 2014 dann der Katholikentag in Regensburg. Jetzt auch im Hinsicht auf diese Themen und als Diskussionsplattform generell, welche gesellschaftliche Bedeutung rechnen Sie den Katholikentagen und insbesondere auch diesem zweiten ökumenischen Kirchentag zu?
Ja, sie waren zunächst einmal ein Stück gemeinsamer Lernprozess und beim ersten ökumenischen Kirchentag hat man schon eine viel Verkrampfung gespürt zwischen unseren Kirchen. Allein die Frage der Gottesdienste. Aber es ist beim zweiten ökumenischen Kirchentag schon viel offener, ehrlicher, konstruktiver und mehr in der Annäherung wie beim ersten.
Mhm.
Also war ja.
In welcher Rolle waren Sie beim ersten ökumenischen Kirchentag dabei?
Ja, da war ich eigentlich, in einer verantwortlichen Rolle, da geht man in erster Linie oder ging ich halt in die Veranstaltungen, die mich besonders interessiert haben. Da kommt dazu, dass hier in dieser Region die evangelische Kirche nicht so ein starker Faktor war. Das habe ich etwas anders erlebt in der Politik, weil zum Beispiel im fränkischen Raum, Mittelfranken, Oberfranken, die evangelischen schon immer natürlich auch starker gesellschaftlicher und politischer Faktor waren. Und im öffentlichen Leben in Bayern hat man halt, ja, es war schon eine gewisse Dominanz der Katholiken und München und so weiter. Aber insofern schon, ich würde sagen, eher unverkrampft. Untereinander haben wir eher mal so gefrotzelt, wie man da in Bayerisch sagt, die Katholiken und die Evangelischen. Aber ja, Es war halt einfach schon ein Prozess mit, ja, wie immer, mit Leuten, die das vorantreiben und die anderen, die schon predigen, dass wir jetzt vom rechten Glauben abfallen. Und das erleben wir ja beim synodalen Prozess wieder.
Was haben die Katholikentage für eine Bedeutung und was für ein Potenzial liegt auch in Katholikentagen? Die haben ja eine sehr, sehr lange Tradition seit 1848.
Es hat sowohl eine Bedeutung nach innen wie nach außen. Nach innen, dass eben über diese Veranstaltungen, die man thematisch natürlich breiter aufstellen kann. Mhm. Und weil es einfach dies und jenes Thema und weil dann einfach zum Beispiel auf die Podien oder des Referenten Leute eingeladen werden, die nicht von vornherein jetzt berufen werden wegen ihrer kirchlichen Verwurzelung, sondern wegen ihrer Kompetenz, weil sie was zu sagen haben, weil sie öffentlich beachtet werden. Das wirkt schon nach innen und gleichzeitig erlebt dann Öffentlichkeit, dass eben zum Beispiel die Katholiken oder eben die evangelischen Christen Themen dieser Zeit, also nicht nur innerkirchliche Bewegungen und innerkirchliche Reformprozesse, sondern eben auch die gesellschaftlichen und politischen Fragen thematisieren. So ähnlich hat sich das jetzt ja durchaus wieder gezeigt, soweit ich es medial mitbekommen habe beim evangelischen Kirchentag jetzt in Nürnberg. Ja, da gab es natürlich besondere Orte. Der erste Katholikentag in Erfurt, Prägung der früheren DDR. Eine, ja, einfach, also Zwang, nicht Zwang dafür, es war ganz natürlich, dass damit die Erfahrungen der Kirche im kommunistischen System, das Christsein unter diesen Bedingungen etc., ja, auf viel breitere Basis und auch für uns, die wir das nicht so erlebt haben, einfach Präsenz gehabt hat. Und natürlich auch in dem Fall eine besondere Prägung durch den dortigen Bischof in seiner Spiritualität. Auf der anderen Seite hatten wir dann durchaus auch wieder auch eine gespaltene Situation. Und dann hatten wir einmal eine besondere Situation, weil, jetzt weiß ich nicht mehr welcher Ort, für den Katholikentag abgesagt hat. Sitzt man dort. Und dann kommt der Vorschlag Regensburg. Und Regensburg, der Bischof Müller, ja, war natürlich ausgewiesen als ein Repräsentant, ich sage immer pauschal, des sehr Konservativen. Unsere Arbeit immer mit großer Skepsis betrachtet. Ich habe mir gedacht, um Himmels Willen jetzt in Regensburg. Und das war auch dann wieder in mancher Beziehung schwierig, aber das Thema war, glaube ich, damals Brücken bauen oder in der Richtung. Und dann hat der Bischof bei, da gab es traditionell eine Jahrespressekonferenz des Regensburger Presseclub. Und dann sagt er, also es kommt gar nicht in Frage, dass zum Beispiel da im Gelände eine Ausstellung ist oder ein Stand von Don und Witte. Da habe ich gesagt, dann können wir es nicht machen. Sondern wir können nicht verkünden, Brücken bauen und gleichzeitig ausgrenzen. Aber es ist jetzt nur als ein Beispiel, das ist halt eigentlich hat uns immer ein Stück weit begleitet, ein Ringen um den Weg. Und das ist einfach, glaube ich, eine wichtige Rolle der organisierten Laien, die sich hier in ihrer ganzen Bandbreite im Zentralkomitee eben zusammenfinden.
Aber da hat Ihnen natürlich Ihr diplomatisches Geschick aus der Politik natürlich auch sehr weitergeholfen, wenn es darum geht, auch die Spannungen zwischen der Deutschen Bischofskonferenz und dem Zentralkomitee zu überbrücken, oder?
Ein Schlüsselerlebnis, glaube ich, persönlich auch für meine eigene Entwicklung. Ich habe mich sehr, sehr früh, ich bin ja Autodidakt unter den Bedingungen der Nachkriegszeit etc. Ich stamme von dem Hof hier da vorne. Und das hier ist ein Grundstück vom Hof. Und ich habe mich sehr, sehr früh mit so Fragen befasst von Führung. Und ich habe dann in der katholischen Landjugend Seminare organisiert für nachwachsende Führungskräfte, externe Referenten. Und einer dieser Referenten, da sind zum Teil also starke Prägungen, sind da dabei von den Jesuiten zum Beispiel oder Benedikt für Manager, die Bücher da hinten, die drehen sich alle um diese Themen. Und dann, also ich organisiere so ein Seminar, Gastreferent. Dann sagt er, die Situation weiß ich immer wieder noch wie heute, weil es war das Schlüsselerlebnis auch für mein eigenes Verständnis. Wenn Sie vor schwierigen Verhandlungen sind oder Gesprächen, setzen Sie sich vorher auf den Stuhl des anderen. Was hat der für Situation? Wie würden Sie an seiner Stelle handeln? Und das ist der Schlüssel für viele Dinge, die Bereitschaft zuzuhören, die Bereitschaft, den anderen verstehen zu wollen. Und es gibt noch ein zweites Schlüsselerlebnis besonderer Art in diesem, unter diesem Aspekt. Das ZDK hatte ja als der neuen Zeit des Kommunismus im Osten einen Kontakt zum Club der Intelligenz in Graz. Und Herr Lissek hat das damals vor allen Dingen auch betreut im Zentralkomitee. Und wir sind dann also nach Krakau in Kontakt und mit VW und darüber und so. Und ich war da mit dabei. Und dann sind wir von Krakau weg nach Danzig gefahren, um dort in den Räumen des Bischofs von Danzig Lech-Walesa zu treffen. Und man kann sich das heute nicht mehr vorstellen, du bist ja in der damaligen Zeit völlig abgeschnitten. Du kein Mensch, was ist in Deutschland los und sonst was. Am Steuer war der Werner Remmers. Der Werner Remmers war damals schon also Vizepräsident, wenn ich mich recht erinnere, ZDK, war schon mal Kultusminister, Umweltminister und so weiter. So. Und dann irgendwann haben wir Deutschen Rundfunk erreicht und dann Barschler-Affäre. Und dann sagt der Werner, der wichtigste Selbstschutz für Führende ist, dass die Mitarbeiter ohne Risiko widersprechen können. Und das war mir, das habe ich praktiziert in allen meinen Führungsämtern, allen, also persönlichen Referenten, engeren Mitarbeitern gesagt, es ist ihre Verpflichtung, dass sie mich darauf aufmerksam machen, wenn sie Bedenken haben. Und gleichzeitig kriegt man damit ein anderes Verhältnis zu den Mitarbeitern, weil die sich ja ernst genommen fühlen und auch wissen, Moment, sonst sagen sie vielleicht, ob das gut geht, was der Chef da macht und so. Aber ne, wenn sie aber wissen, dass sie sagen, der erwartet aber, dass ich das sage. Ne? Ja, das waren halt Entwicklungsprozesse, eigene Entwicklungsprozesse, aber gleichzeitig immer unter dem Aspekt, auch innerhalb des ZDK, die offene und oft einmal kontroverse Diskussion zwischen Verbandsvertretern zu fördern. Die Lebendigkeit, die wir brauchen.
Eine Besonderheit Ihrer Zeit war ja auch, dass Sie den Wechsel von Papst Benedikt den 16. zu Papst Franziskus miterlebt haben.
Ja, zunächst habe ich miterlebt, wie der Kardinal Ratzinger Papst wurde. Da ist jetzt die Frage. Jetzt sage ich mal zunächst als Hintergrund. Also ich war in Brüssel politisch zu irgendeiner Konferenz. Die Bayern haben da mal ein tolles Zentrum gebaut in Brüssel. Bocklet. Und ich war da zu irgendeiner Konferenz, war Mittag im Hotel und da kam dann schon immer, man wusste ja, es ist Konklave, also die Wahl ist im Gang. Und auf den Weg darüber höre ich, Ratzinger wird Papst. Meine Reaktion war, um Himmels Willen, Bild schreibt, wir sind Papst. Und ich denke mir, um Himmels Willen. Die Vorgeschichte, die wir mit ihm hatten, die Auseinandersetzungen, Reibungen, also gerade insbesondere Don und Bitte und die Pille und dies und jenes. Oh. Und dann war ja weiter Papstbesuch.
Genau, der war ja 2 Jahre später, 2011. Und es war ja auch ein bayerischer Papst, ja. Muss man ja dazu sagen. Und es kam ja auch zu einem Treffen zwischen dem Papst und dem ZDK-Präsidium damals. Es ging nur nach
Freiburg.
Genau, in Freiburg. Die Freiburger Rede vom Papst wurde ja auch scharf diskutiert kurz danach. Was ist Ihnen von diesem Aufeinandertreffen besonders in Erinnerung geblieben?
Ja, natürlich letztlich ein Stück angespannte Situation, weil bekannt war und auch dort wieder spürbar war die große Distanz von Ratzinger zu einem Gremium wie das ZDK. Generell vielleicht nur die Laienbewegung kann man nicht sagen, weil es natürlich auch welche gab, die sehr kirchenamtlich und etc. Ja, das war dann eine eher angespannte Situation. So also im Nahumgang war unser gemeinsamer Nenner, er stammt ja hier ganz aus der Gegend. Ne? Und im Zweifelsfall haben wir uns über Traumstellen unterhalten. Und er hatte wirklich emotionale, starke Verbindung zur Heimat.
Hat die gemeinsame Herkunft auch was verändert zwischen dem Verhältnis oder war das, dass es immer eine Möglichkeit war, wieder zu einem entspannteren Verhältnis zurückzukommen?
Naja, das, sagen wir mal, war in dem Fall, und in der Sache halt um eine Situation entspannter zu machen. Mhm. Das hat ansonsten nichts geändert. Ich weiß, die Claudia Lücking hat sich dann da ganz gewundert, weil ich da mit dem Papst so quasi, und auch Papst seine Begleitung, da so unbefangen mit der Begrüße wieder kommt. Aber das war die gemeinsame Heimat als Bonus. Ja.
Und wie weit ungefähr war er entfernt von Ihnen, von Traunweichen?
Naja, Traunstein sind 10 Kilometer. Traunstein in die Schule gegangen und aufgewachsen, also geboren in Merkel, aber aufgewachsen in Traunstein. Hat in Traunstein mit seinem Bruder, der ja ein berühmter Kirchenmusiker war, mhm, ja, Doppelprimitz in der Stadtpfarrkirche in Traunstein. Und insofern hatte natürlich dieser Raum, war noch wieder stolz auf den Papst. Und ich bin also bei diesen, ein paar Mal war ich in Rom, aber ansonsten, da waren ja glatt sowas wie Wallfahrten. Was ich persönlich ja sehr kritisch sehe, ist ja dann seine Abdankungen trotzdem in der Nähe bleiben. Aber das ist ein anderes Kapitel.
Wieso sehen Sie das kritisch?
Ja, weil er damit ist er der Schattenpapst geworden. Mhm. Er hat sich, ich habe volles Verständnis und Respekt, wenn er sagt, ja, ich schaffe das nicht mehr. Und es gibt ja dieses symbolträchtige Bild, der Papst, der abgedankte Papst Benedikt, besteigt einen Hubschrauber und fliegt nach Castel Gandolfo. So. Und das war quasi so etwas der Abschied. Und alle haben gedacht, er wird jetzt in ein Kloster oder so in einen Raum wie Castel Gandolfo. Und es hat die folgenden Jahre schwer belastet, dass er wieder zurückgekehrt ist in die unmittelbare Nähe des Papstes.
Wie haben Sie denn diesen Wandel erlebt von Papst Benedikt dem 16. zu Papst Franziskus?
Der Papst Franziskus, ja, kommt aus einer anderen Kultur, aus einer anderen Welt, hat Themen aufgegriffen, wie zum Beispiel, also weit in die Umweltdebatte hinein, von großer Bedeutung seine Laudato Si, da hat er erstmals und ein umfassendes Signal gesetzt. Er ist auch mutig. Man hat nicht immer den Eindruck, dass er Systematiker ist.
Hat es auch Ihre Arbeit beeinflusst als ZDK-Präsident?
Nein, man hat einfach mal ein Stück Aufbruchstimmung bekommen. Und gleichzeitig ist es. Ich war ein paar Mal in Rom und zu der Kurie habe ich ein destruktives Verhältnis.
Zum Thema destruktives Verhältnis. Die Spannungen Rom, ZDK ist natürlich auch ein immer wiederkehrendes, das wir ja aktuell auch sehr stark spüren. Ja. Allein Thema Synodaler Weg.
Synodaler Weg, ja.
Bei Ihren Besuchen jetzt damals, hatten Sie das Gefühl, dass der Vatikan das Zentralkomitee wahrnimmt, sieht und respektiert?
Also der Vatikan ist für mich nie eine richtig fassbare Struktur gewesen. Dann ist so, dass ja, einige Deutsche dort, die waren halt die Brücke. Das ist einfach ein Gremium ohne Transparenz, ohne natürlich eine weltweite ganze. Ich habe mich dann stark mit dem Missbrauchsthema da befasst. Und auch der erste Prozess war in den USA, 1980, wenn ich es recht im Kopf habe. Und hier ist beschrieben, wie man dann in Rom auf die ganze Entwicklung reagiert hat. Bis auch hin zu der Geschichte, wo es ja immer wieder auftaucht, dass dann so besondere. Bei Missbrauch ist es so, dass, wenn ich recht erinnere, 1980 dann die Zeitung im Boston, glaube ich, erstmals veröffentlicht hat, was da in der katholischen Kirche stattfindet. Und da auch die ersten Prozesse waren. Und das ist halt alles dann unterdrückt worden. Und,
das heißt, das war auch kein Thema, das Sie beim Vatikan.
Nein, das habe ich auch nicht thematisiert. Also, erstens haben wir unsere eigenen Probleme gehabt und das waren im Vatikan so ernsthafte Gespräche im Vatikan, das hat es eigentlich nur mit ein paar eigenen Leuten gegeben, die wiederum aus Deutschland kamen und eher aus dem, sage ich jetzt mal, etwas reformerischen Bereich.
Sie haben jetzt eben gesagt, Sie hatten als ZDK Ihre eigenen Probleme. Was würden Sie so als Ihre größte Thematik, die Sie besonders herausgefordert hat, bezeichnen?
Von der Thematik her, ich meine, waren es ja weniger Oder sagen wir anders, es gibt zunächst natürlich eine Bandbreite innerhalb der Verbandslandschaft und der Gemeinschaften. Das ZDK ist da ein ganz wichtiges Forum, wo einfach eine konstruktive Diskussion stattfinden kann. Die Gesprächsfähigkeit ist nicht bei allen gleich ausgeprägt gewesen, vermutlich immer so. Aber ich könnte jetzt nicht sagen, dass so ganz bestimmte Themen, das schaut sich immer wieder so aus.
Warum haben Sie sich denn dann 2013 wieder zur Wahl stellen lassen als ZDK-Präsident?
Ja, ich habe das schon für eine wichtige Arbeit gehalten. Und ich hätte jetzt von mir aus keinen, also auch im Sinne von Verantwortlichkeit, sich Aufgaben zu stellen, ich hätte keinen zwingenden Grund gehabt zu sagen, nee, also dann bin ich auch wieder nicht der Mensch, der sagt, ah, jetzt mache ich mal nur noch, was mir Spaß macht oder so, weil ich meine, ich war viel in den Bergen hier unterwegs, durch die Nähe und auch große Touren. Jetzt fragen mich immer noch die Leute, ob ich über den Berg gehe. Ja, sage ich jetzt mit 83. Aber anscheinend habe ich einen Beruf, dass ich mir in die Berge war. Und na, ich habe eigentlich, ich halte die Prozesse, das ZDK ist eine wichtige Kraft innerhalb der Kirche, aber vor allen Dingen eben auch als ein Forum, in dem die unterschiedlichen Strömungen, die ja auch in gesellschaftspolitischen Fragen, aber durchaus auch kirchenpolitischen, dass die nicht irgendwo sich ja, das alles nur ausfranst, sondern einfach eine Plattform hat, wo man kultiviert miteinander debattiert. Das habe ich schon für eine wichtige Aufgabe gehalten und meinte, da wollte ich ja nicht einfach mich in ein bequemeres Leben verabschieden. Das hat mir, die Themen interessieren mich dann auch durchaus alles, was da so an Facetten damit verbunden ist. Ne?
Sie haben ja eben gerade das Bergsteigen schon angesprochen. Was war Ihr persönliches Gipfelkreuz in Ihrer Amtszeit?
Also spontan hätte jetzt da kein Ereignis, wo ich sagen würde, ja, das war das Wichtigste. Es waren immer wieder unterschiedlich wichtige Dinge zur jeweiligen Zeit. Also ob die Akzentuierung der jeweiligen Katholikentage. Oder ich denke, ein wichtiger Prozess war schon, was gewachsen ist im ökumenischen Miteinander. Der zweite ökumenische Kirchentag war schon weit entspannter, offener. Nicht mehr so. Ja, beim ersten war noch ein Stück, wenn man ehrlich ist, wenn ich mir so jetzt gerade ein bisschen, war wahrscheinlich auch ein Stück Rivalitätsdenken, also Wettbewerb und auch die öffentliche Wirkung. Während der zweite ökumenische Kirchentag war, da waren wir schon viel miteinander unterwegs. Aber da hat sich was entwickelt. Einfach auch, weil wir vom ZDK her Gesprächsklima gesucht und gepflegt haben. Und natürlich, die Welt insgesamt ist offener geworden. Der europäische Prozess dann beispielsweise. Also wichtige Ereignisse waren schon so wie der Katholikentag in Leipzig.
Mhm. Weil?
Weil wir damit, also wir Bundesdeutschen, zunächst einmal, also weil die Bundesrepublik erstmals einen tieferen Einblick bekommen haben in die Situation DDR und Glaube, Kirche unter diesen Bedingungen. Und das war schon auch der damalige Oberbürgermeister, fällt auch gerade der Name ein, haben das alles sehr konstruktiv mitgetragen. Und wir haben uns einfach intensiver mit der damaligen Welt auseinandergesetzt. Ja.
Das heißt, durch Leipzig ist auch nochmal ein Schritt Richtung in die Geschichte gehen gelungen.
Ja, die gesellschaftliche Geschichte, die Bedingungen auch von Glaube und Kirche unter den Bedingungen einer Diktatur. Ich meine, die DDR war ein Unrechtssystem. Das ist uns dann später gar nicht mehr so bewusst. Ne?
Wie würden Sie sagen, weil wir 175 Jahre organisierte katholische Zivilgesellschaft dieses Jahr feiern und auch aus diesem Anlass diese Podcast-Reihe machen, wie würden Sie sagen, hat sich die entwickelt?
Ja, wir sind natürlich jetzt in einer neuen Entwicklung. Nicht nur rein zahlenmäßig, dass erstmals weniger wie 50% der Bundesbürger einer der christlichen Kirchen angehören. Die Relevanz der Kirche als gesellschaftliche Kraft oder als Autorität natürlich weithin entschwunden ist. Wir sind, denke ich, historisch in einer Entwicklung, die in gewisser Weise das Ende der Volkskirche ist. Und es beginnt ein neuer Lernprozess. Die Kirchenbindung, also einmal sind weniger als 50% beide Kirchen. Wenn man jetzt noch einen anderen Indikator nimmt, regelmäßiger Kirchenbesuch, dann ist es bei, wenn ich es recht im Kopf habe, bei 5%. Ich meine, ich sehe das ja hier in so einer Landgemeinde her, wie die Pfarrei Dranweichen. Früher hast du die Leute getroffen vor dem Gottesdienst oder danach und sonst so etwas. Das betrifft jetzt dann natürlich einmal das Innenleben der Kirche. Die Fragen, die uns ja alle bewegen, auch wenn ich Herr der Korrespondenz lese und alle die Beiträge oder Stimmen der Zeit. Oder wo ich persönlich sehr stark inspiriert wäre, ist Christ in der Gegenwart. Weil er sehr sensibel ist für die unterschiedlichsten Strömungen, Zugänge etc. Das ist etwas, was einfach jetzt ein historischer Prozess ist, wo die gesellschaftliche Relevanz der Kirche natürlich schon einmal längst nicht mehr die Situation von früher hat und haben kann. Aber ich glaube, dass viele noch wie vor innerkirchlichen Entwicklungen damit da stehen, die jetzt einfach gestaltet werden müssen. Und darum sage ich mit Nachdruck, ich verfolge es nur medial. Aber es ist so dringend wie noch etwas, ein Forum wie der synodale Prozess, wo eben im Miteinander genau diese schwierigen Fragen dieser Zeit, dieser Umbruchzeit, miteinander erörtert werden.
Wir sind jetzt fast schon am Ende angelangt. Sie haben ja dann 2015 dann beschlossen, das Amt des Präsidenten abzugeben, nach 2 Jahren Ihrer zweiten Amtszeit. Sie haben in Ihrem Buch Anpacken statt Aussteigen, das ja auch mit dem ZDK-Mitglied Joachim Frank zusammen entstanden ist, geschrieben im Vorwort, dass Sie zum Engagement ermutigen möchten. Das, was wir ja auch gerade in den Studien sehen, einfach dadurch, dass immer mehr Leute austreten, zwangsweise auch zurückgeht und natürlich auch die Kirche schwächt. Und Sie haben aber auch gesagt, Sie möchten sich an alle wenden, die die Kirche und den Staat nicht den anderen überlassen möchten, sich aber vielleicht fragen, ob sich der eigene Einsatz gelohnt hat. Und deswegen die Frage an Sie, hat sich für Sie Ihr Einsatz gelohnt? Und wenn ja, warum?
Ja, für mich persönlich ist es einfach eine ungemeine Bereicherung gewesen, die Vielfalt von Erfahrungen, von Menschen, von Argumenten, eine Horizontweitung, in vielfältiger Beziehung, ob es jetzt Wege des Glaubens sind, Entwicklungen in der Kirche oder gesellschaftliche und politische Blickwinkel. Und das Ganze aber eben in einer Situation nicht des politischen Wettbewerbs, wo ich gleichzeitig als Partei, als Politiker schauen muss, so, wie erreiche ich viele Menschen. Und von daher gesehen, ist es für mich einfach eine ganz große Bereicherung gewesen und Horizontweitung.
Und wieso haben Sie dann beschlossen aufzuhören?
Ja, weil ich schon der Meinung war, es wird allmählich Zeit, mal ein bisschen einen anderen Lebensrhythmus zu wählen. Ich war ewig nur unterwegs, wenn man jetzt auch gegenüber meiner Familie. Mein ganzes Leben war ich ja ständig aufwachsen.
Was denken Sie, braucht es, damit sich mehr Menschen wieder engagieren? Wir hatten ja jetzt den Dialogprozess, wo einfach auch geguckt wurde, was muss sich ändern, was sind die Themen, die anstehen, über die gesprochen werden muss, der synodalen Weg, wo viel diskutiert wird, was sich ändern muss. Mhm. Was würden Sie sagen, muss getan werden, damit sich mehr Menschen wieder engagieren?
Ja, es hat viele Facetten. Einmal ist es natürlich sicher auch ein Stück der öffentlichen Bewertung oder der allgemeinen Bewertung von solchen Engagements. Aber ich würde sagen, vor allen Dingen ist es einfach ein großer persönlicher Erfahrungsprozess. Verantwortung zu übernehmen, also Aufgaben zu übernehmen, ist gleichzeitig, also einmal viel Erfahrung, ist aber auch eine Möglichkeit, eigene Fähigkeiten zu entwickeln, zu gestalten. Ich kann jetzt niemanden zwingen, vom Zuschauer zu wechseln in eine aktive Rolle. Mich hat viele Jahre ein Satz begleitet, habe mir irgendwann war so eine Karte, ein Zitat von einem Hans Balser: Die Welt lebt von den Menschen, die mehr tun als ihre Pflicht. Und davon lebt jede Gemeinschaft. Und für mein persönliches Glaubensverständnis ist ganz zentral geworden eine Formulierung, die man Martin Buber zuschreibt: Gott spricht zu den Menschen, durch die Ereignisse und Menschen, die er ihm in den Weg schickt. Und unter dem Aspekt ist es eben auch diese oder jene Aufgabe oder mal sagen, ja Gott, Mensch, ich habe eigentlich da oder hätte oder hatte die Möglichkeit, das ein oder andere zu beeinflussen oder auf den Weg zu bringen. Oder eben, sei es andere Menschen zu ermutigen und sagen, komm, mach das, du kannst das.
Was wünschen Sie denn dem ZDK und wie sehen Sie vielleicht das ZDK in 15 Jahren?
Also in 15 Jahren, keine Ahnung, wie sich die Dinge entwickeln werden. Aber es wird, glaube ich, immer notwendig sein, so ein Forum und eine Gemeinschaft wie das ZDK auch im kirchlichen Raum zu haben und als gesellschaftspolitische Kraft, wo Kompetenz sich versammelt, unterschiedliche Erfahrungswelten und eine gemeinsame Bereitschaft, sich zu engagieren. Und die Themen werden sich verändern, dem Menschen vielleicht irgendein Stück verändern, aber das wird dringend notwendig sein, immer wieder. Und das ist momentan eine der wichtigen Fragen, auch politisch, gesellschaftlich. Die Menschen, die bereit sind, sich auch in den politischen Prozess zu gehen und nicht nur Zuschauer und Kritiker zu sein. Ne? Hängt aber auch ein Stück davon ab, welchen öffentlichen Stellenwert, welchen gesellschaftlichen Stellenwert hat politisches Engagement. Damit nicht nur ein bestimmter Typus sich am Schluss da findet. Ja.
Das heißt, wünschen Sie sich für das ZDK, dass es weiter ringt, weiter diskutiert und gleichzeitig aber in die Gesellschaft so wirkt, dass sich etwas verändert?
Ja, erst, dass sich das ZDK entsprechend den Aufgaben, also erstens heute ist für unverzichtbar wichtig, eine solche Struktur, so eine Gemeinschaft also mit solchen Selbstverständnis zu haben, gerade in Umbruchzeiten. Und dass ja die innere Lebendigkeit, auch die innere Kultur so ist, dass es ein Ort ist der konstruktiven, ehrlichen und engagierten Diskussion.
Das ist ein wunderbares Schlusswort. Ich danke Ihnen sehr, dass Sie sich diese Zeit für mich genommen haben. Ich danke Ihnen, Herr Glück. Es war mir eine Freude.
Gerne.
Das war unser Gespräch mit Alois Glück. Hören Sie nächste Woche wieder rein, wenn es wieder heißt ZDK fragt. Diesmal mit Professor Dr. Thomas Sternberg. Folgt uns auch auf den sozialen Medien und abonniert unseren Podcast, um keine weitere Folge zu verpassen. Wir freuen uns auf euch und bis zum nächsten Mal.